ARD.
Das sind aber auch Zustände, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die können Sie draußen weder den Lehrern noch den Eltern erklären. Diese Situation ist in den letzten Tagen ausschließlich durch die Bezirke, durch Lehrerinnen und Lehrer, aber auch, und das möchte ich betonen, von Eltern in höchst innovativer, flexibler und unkomplizierter Art und Weise mitgetragen und auch weitestgehend gelöst wurden. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle einmal ausführlich bedanken.
Und mit diesem Dank an tausende Berliner Lehrkräfte und Eltern von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, in dem wir natürlich nochmal auf die leeren Teller vieler Berliner Schülerinnen und Schüler schauen müssen. Die Schulessenskrise, sie erreicht nun auch politische Dimensionen, nachdem ein Caterer etliche Schulen nicht mit Mittagessen beliefern konnte. Wir schauen für Sie in die Schulküchen der Berliner Schulen, versuchen die Gründe für das Desaster zu finden und wir analysieren die Lösungsvorschläge der Politik. Und diese Politik will, das verrate ich schon mal, zum Teil das ganz große Rad drehen. Verwaltungsreform ist das Stichwort und auch da gab es diese Woche, Neues zu erfahren, ein bisschen zumindest. Und es dürfte niemanden überraschen, es gab dazu auch jede Menge Streit. Wir erklären, warum. Und wir schauen natürlich wieder nach Brandenburg, wo der Wahlkampf in den Endspurt geht. Die Spreepolitik guckt sich heute mal an, welche Rolle die Bundespolitpromis der Parteien spielen, von Wagenknecht bis Weidel, und welchen Ton sie im Wahlkampf anschlagen. Es gibt also viel zu besprechen in der Spreepolitik, heute mit Sebastian Schöbel. Und wir kommen erstmal zu dem Aufregerthema diese Woche in Berlin. Wir haben weiter ein massives Problem mit einem Catering-Unternehmen, das Schulessen an Berliner Schulen liefern sollte, es aber nicht getan hat, zumindest in vielen Schulen nicht. Da blieben die Küchen dann kalt. Bei mir ist jetzt Ann-Christine Schenten aus unserer landespolitischen Redaktion. Grüß dich erstmal, hallo.
Hallo Sebastian.
Hattest du Mittag?
Ich hatte gerade eben Mittag, ja. Das war warm und viel und gut.
Sehr schön. Dann geht es dir besser als vielen Schulkindern in Berlin, die nämlich kein Mittagessen bekommen haben. Wir hatten schon in der letzten Folge von Spreepolitik angefangen, darüber zu berichten. 40 Seconds heißt der Caterer, hat einen Riesenauftrag gewonnen und hat dann nicht geliefert. Was ist da jetzt so im Augenblick der Stand? So langsam wird uns ja das Ausmaß der ganzen Geschichte auch klar.
Genau, also die gute Nachricht vielleicht vorweg. Es scheint wohl so zu sein, dass die betroffenen Schulen das Problem in den Griff bekommen haben und die Kinder dort wieder Essen bekommen. Teils selbst organisiert, teils aber auch durch Ersatzlösungen, also durch andere Caterer. Und man versucht jetzt eben Lösungen zu finden, wie verfährt man weiter mit 40 Seconds.
Genau, wurde teilweise Pizza bestellt oder die Eltern haben was gebracht.
Eltern haben gekocht zum Beispiel, ja.
Und wir sind natürlich jetzt hier nicht fürs Schulcatering zuständig, aber wir sind für die Politik zuständig und genau dort ist das Problem natürlich jetzt inzwischen auch gelandet. Wir hatten diese Woche Plenumssitzung im Abgeordnetenhaus, das heißt, alle kamen zusammen und da war das durchaus eine hitzige Debatte, hatte ich das Gefühl. Also es wurde eine Menge auch dazwischen gebrüllt.
Es war eine wahnsinnig hitzige Debatte und das Interessante ist ja, es gab ja auch eine Aktuelle Stunde, wie immer, im Abgeordnetenhaus und da war das Thema nicht das Schulessen, sondern die IFA, die Internationale Funkausstellung, 100 Jahre. Es hieß dann aber direkt am Anfang, warum reden wir nicht über das Schulessen? Also warum stellt sich der Senat nicht hin, sagt einmal Entschuldigung, dass wir das seit Schulbeginn hier nicht auf die Reihe bekommen haben. Und da fing das eigentlich schon an. Es war dann an späterer Stelle Thema und bei der Fragestunde musste sich dann Katharina Günther-Wünsch, die Bildungssenatorin, auch diesem Thema stellen.
Genau, denn die Frage der Opposition war natürlich, was ist ihre Rolle darin? Ich habe mal einen Ton von Katharina Günther-Wünsch rausgesucht, wo sie die Komplexität der Vergabe von Schulessensverträgen erklärt. Also nur zur Einordnung, die Verträge werden alle 4 Jahre ausgeschrieben, man bewirbt sich dann für so ein Los. Es liegt bei den Bezirken, die Verantwortung. Ne? Die machen das, macht nicht Frau Günther-Wünsch.
Nein, es ist äußere Schulsache, das heißt, die Bezirke sind zuständig.
Genau, die Bezirke sind zuständig und jetzt hören wir mal rein. Frau Günther-Wünsch hat mal explizit jeden einzelnen Schritt in der Vergabe eines Schulessensauftrags dargelegt im Parlament. Der Ton ist recht lang. Bleiben Sie dabei. Es ist auf jeden Fall interessant.
Gemäß § 109 des Schulgesetzes gehört die Organisation des Schulessens zu den sogenannten äußeren Schulangelegenheiten und liegt damit in der Zuständigkeit der Bezirke. Das ist die Rechtsgrundlage. Parallel in den Paragraphen 76 und 78 sind die Rollen und die umfassenden Beteiligungen von Schulkonferenzen, von Mittagsessensausschüssen an jedem einzelnen Schulstandort von über 400 Grundschulen vorgesehen. Und all diese Beteiligungsverfahren müssen dann noch verbindlich in einen Informationsaustausch gehen mit einer bezirklichen Qualitätskontrolle für das Schulmittagessen. Damit wird doch zum ersten auch mal deutlich, wie komplex diese Beteiligungs- und Partizipationsverfahren sind und weshalb ich auch in diesem Zusammenhang werben möchte, dass wir das im Sinne und im Zuge der Verwaltungsreform in den Blick mitnehmen.
Wenn man Bürokratie essen könnte, hätten wir kein Schulessenproblem.
Nee, das stimmt, das stimmt. Aber was ja spannend ist daran, ist, dass sie ja die Verantwortung von sich selbst und ihrem Ressort wegschiebt. Also sie sagt, und das scheint ja auch zu stimmen, dass die Bezirke zuständig sind und sie jetzt eben nichts machen könne. Sie sagt dann, sie kann den Bezirken jetzt Rechtshilfe geben, aber an dem Problem an sich kann sie nichts ändern und sie könne eben auch nichts dafür. Das liegt an der Bürokratie.
Also Frau Günther Wünsch sagt, Vergabeverfahren ist einfach viel zu komplex. Das will sie reformieren, dafür braucht sie aber eine Verwaltungsreform. Wir haben natürlich rumgefragt, wir haben versucht rauszukriegen, wie ist es überhaupt zu diesem Problem gekommen? Warum hat der Caterer hier so versagt? Aber auch, ist vielleicht irgendwas an dem Verfahren falsch? Und wir haben durchaus auch Leute gefunden, die die Art, wie Berlin Schulessensverträge ausschreibt, gar nicht so furchtbar schlecht ist.
Genau, das ist zum Beispiel Manuela Sorg, die ist von der Vernetzungsstelle für Schul- und Kita-Caterer und die sagt, naja, dieses Vergabeverfahren, das läuft eben auch nach EU-Richtlinien und es gibt diese strengen Qualitätsstandards, damit eben das Essen auch gut ist und das laufe in Berlin zum Beispiel auch besser als in anderen deutschen Bundesländern.
Hier fließen wirklich Qualitätskriterien auch ein. Der DGE-Qualitätsstandard ist verbindlich. Wir haben das elternbeitragsfreie Mittagessen in der Primarstufe. Das ist wirklich auch allen Kindern ermöglicht, teilzunehmen. Und wir haben eine Qualitätskontrollstelle, die die Kriterien dann überprüft. Das sind erstmal grundsätzlich, finde ich, ja, in Berlin viele Punkte, wo ich sage, das läuft richtig und gut.
DGE, muss man dazu sagen, ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die diese Qualitätsstandards festlegt. Und sie sagt auch, das ist in Berlin ist es verbindlich, in anderen Bundesländern nicht. Und ganz viele Sachen laufen deswegen in Berlin eigentlich besser als anderswo.
Übrigens, wenn ich da ganz kurz nochmal auf die Debatte gestern zurückgreifen kann, da wurde nämlich vor allem von CDU-Seite auch immer wieder die alte rot-rot-grüne Regierung, der alte rot-rot-grüne Senat kritisiert, dass man sich ja vor allem die Grünen damals so eingesetzt hätten für ökologisches Mittagessen, für biologische Standards, dass das jetzt dazu führen würde, dass alles so kompliziert sei bei der Vergabe. Da wurde dann quasi der Ball wieder zurückgespielt. Aber man kann ja auch sagen, naja, ist ja eigentlich ganz gut, wenn die Kinder in unseren Schulen auch vernünftiges Essen auf ihren Tellern bekommen.
Ganz genau. Ob sie es dann essen, ist eben die nächste Frage. Das weiß man immer nicht so ganz genau, beziehungsweise meistens weiß man dann, dass es nicht essen. Aber sei es drum, Frau Sorg gehört ja diesem Verein an, der das beratend alles begleitet. Die sind also wirtschaftlich gar nicht damit verbunden. Bei ihr finde ich spannend, dass sie explizit sagt, gut ist, dass es nicht ums Geld geht.
Nee, es gibt einen Festpreis, der liegt bei 5 Euro und ein paar Cent.
16, glaube ich, ne? Ich habe irgendwo
genau,
16
ist ein bisschen
gelesen.
Teurer geworden jetzt, ja. Weil das nochmal angepasst wurde an die Inflation. Aber genau, es gibt einen Festpreis, das heißt, da geht es nicht um die Konkurrenz, sondern diese Vergabekriterien sind alleine nach dem Menü, was die verschiedenen Caterer in diesem Wettbewerb, wenn man so will, vorgelegt haben. Das wird aber auch kritisiert, zum Beispiel von Ralf Lauert, der ist vom Verband Deutsche Schul- und Kita-Caterer und der hat das im Interview so erklärt.
Also Grundlage sollte sein, ein 4-Wochen-Speiseplan mit Gerichten, vegetarischen Gerichten, die Kinder mögen. Ja? Da muss man sich natürlich fragen, ob zu Hause wirklich immer alles gegessen wird, was die Kinder mögen, das zum einen und zum anderen. Wer soll das einschätzen? Ja, also wer bewertet denn jetzt, was Kinder mögen? Und da gibt es so viele schwammige Kriterien, die also nicht haltbar sind.
Ja, das ist das eine. Also natürlich ist es schwierig zu beurteilen, was mag ein Kind, was nicht. Auf dieser Grundlage wurde aber scheinbar dann entschieden, wer den Zuschlag bekommt. Aber die große Kritik ist ja eigentlich, warum gibt man einen so großen Auftrag an einen einzigen Caterer, der das ja scheinbar gerade nicht schafft. Und hat man vorher nicht überprüft, ob diese Caterer das auch leisten können? Und diese Frage, die fiel gestern auch im Abgeordnetenhaus, zum Beispiel von der Bildungsexpertin der Grünen, Marianne Burkhardt-Eulitz, die hat diese Frage, warum man das denn nicht überprüft habe oder ob man das überprüft habe, direkt an Katharina Günther Wünsch gerichtet. Die hat dann aber nicht direkt darauf geantwortet, sondern wieder mit Kritik an der Opposition gekontert.
Frau Burkhardt-Eulitz, ich habe Ihnen gerade dargelegt, wie die Ausschreibungsunterlagen, auf deren Grundlage der Keterer ausgewählt worden ist, zustande kommen. Die habe nicht ich zu verantworten. Das Vergaberecht haben Sie unter Rot-Rot-Grün gemacht. Und die schulgesetzlichen Vorgaben sind die, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, die haben auch wir nicht geändert. Frau Schubert, das Schulgesetz ist schon so gewesen vorher und die Vergabe über das Schulgesetz und die Paragraphen sind so in der Vergangenheit gewesen. Das hat immer so stattgefunden. Also da müssen wir schon redlich bleiben und auch die Fakten auf den Tisch bringen.
Holla.
Genau, so viel zur Stimmung gestern.
Genau, Stimmung richtig mies, aber ich meine gut, vielleicht auf leeren Magen, wenn man den Witz sich erlauben darf, ist die Stimmung vielleicht auch nicht besser. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also es wird weiterhin darum gestritten, die einzige Lösung, die es jetzt dafür offenbar gibt auf dem Tisch ist, wir müssen die Verwaltung reformieren. Das dürfte allerdings nicht bis nächste Woche möglich sein.
Nee. Überhaupt nicht. Und deswegen müssen die Bezirke ja jetzt andere Lösungen finden. Das ist ja teilweise auch schon passiert. Also in Pankow bemüht man sich gerade darum, einen anderen Caterer zu finden. Auch andere Bezirke gehen das jetzt an, weil man sagt, naja, wir wollen eben jetzt nicht mehr mit 40 Seconds zusammenarbeiten. Das ist aber eigentlich ja auch gar nicht so leicht, weil die Verträge wurden abgeschlossen über 4 Jahre. Also das soll eine langfristige Geschichte sein. Das ist auch eigentlich immer so gedacht. Also da wird sich noch einiges tun in den nächsten Wochen. Und du hast es gesagt, die Verwaltungsreform, auch das wird dauern. Das ist ja auch, das betrifft ja auch noch ganz, ganz viele andere Punkte, über die in Berlin diskutiert wird.
Ja, und wir haben natürlich in den Bezirken nachgefragt, wie steht es bei euch mit dem Umgang mit dem Caterer? Und ich glaube, ich habe inzwischen 7 Rückmeldungen, wo der Bezirk bestätigt hat, ja, wir haben hier mindestens abgemahnt. Und wie du gesagt hast, einige bemühen sich da jetzt schon um Nachfolgelösungen. Die Kollegen von der Morgenpost berichten übrigens inzwischen, dass dann einige dieser Ersatz-Caterer, die da herangeholt wurden oder angefragt wurden, ob sie nicht helfen könnten, einspringen könnten, die schon wieder abgesagt haben. Also das scheint wirklich ein richtig großes Problem zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also 40 Seconds zumindest, die gehen davon aus, dass sie in den nächsten 4 Jahren in Berlin auf jeden Fall noch weiter Schulen beliefern werden. Die haben ja auch eine Begründung abgeliefert auf ihrer Homepage. Warum hat das jetzt alles nicht so geklappt? Da haben sie eben gesagt, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Indiz dahingehend, wo liegt jetzt eigentlich wirklich der Kern des Problems versteckt, haben sie gesagt, naja, bei diesem Vergabeverfahren gab es eben Verzögerungen. Das liegt auch daran, dass andere Caterer, die eben auch in diesem Vergabeverfahren involviert waren, Einspruch eingelegt haben, wie dieses Vergabeverfahren, sehr oft Vergabeverfahren jetzt schon gesagt, überhaupt ausgeführt wurde. Und deswegen hätte das lange gedauert und deswegen hätten sie erst in den Schulferien den Zuschlag für einige Schulen bekommen, hätten sich nicht so schnell organisieren können und deswegen sei es eben zu diesem Problem gekommen, dass am ersten Schultag und darüber hinaus dann das Schulessen nicht auf dem Tisch stand.
Genau, teilweise war das wohl irgendwie weniger als 24 Stunden Übergabe und dann fehlten da die Suppenkellen und die Herde wurden irgendwie ausgebaut. Also das Ganze ist fast ein Wirtschaftskrimi und man muss vielleicht auch ein bisschen, um die Caterer da in Schutz zu nehmen, sagen, es hat natürlich auch an ganz vielen Schulen geklappt.
Richtig,
trotz des komplizierten Verfahrens. Also es scheint auch zu gehen.
Manchmal nicht an allen Schulen, aber manchmal. Manche Kinder in Berlin haben in der letzten Woche auch Essen bekommen, das ist richtig.
Genau, ich habe natürlich direkt gecheckt, wer der Caterer ist in der Schule meiner Kinder. Es ist nicht 40 Seconds. Nichtsdestotrotz kriege ich aus meinen Kindern auch immer keine klaren Antworten raus, wenn ich sie frage, was gab es heute in der Schule zum Mittag?
Ja, es ist auch schwierig. Ich habe übrigens auch mal auf den Menüspeiseplan von 40 Seconds geguckt und es hieß ja, es soll Essen sein, was Kindern schmeckt. Ein Beispiel zum Beispiel ist Sellerie-Apfelsuppe. Ich weiß nicht, ob ich das selber essen würde, ehrlich gesagt. Und ob das dann Kinder essen, aber das sei mal dahingestellt.
An diesem Mysterium werden sich noch eine Menge Leute die Zähne ausbeißen. Aber danke dir erstmal für die Einschätzung. Und wir werden das Ganze natürlich beobachten und werden schauen, wie sich in den nächsten Wochen, wenn dann vielleicht auch die ersten Verträge mit dem Caterer in einigen Bezirken tatsächlich aufgehoben werden, ob es dann da Anschlusslösungen gibt, ob es besser wird. Danke dir erstmal an, Christine. Bis nächste Woche zum gleichen Thema. Vermutlich, wir werden es sehen.
Wir werden sehen. Bis dann.
Ciao. Stichwort Verwaltungsreform. Da war doch irgendwas, oder? Genau, der Senat hat diese umfängliche Reform der Berliner Verwaltung nicht nur in seinem Koalitionsprogramm versprochen, sondern Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, hat sie zur Chefsache gemacht. Und deswegen fragen wir natürlich immer, wenn das Wort im Parlament, im Abgeordnetenhaus, aber sonst wo fällt, wie geht es eigentlich der Berliner Verwaltungsreform? Und dazu ist jetzt Jan Menzel bei mir im Podcast. Grüß dich, Jan.
Hallo, grüß dich.
Du sitzt ganz in der Nähe von dem Mann, der das Ganze zur Chefsache erklärt hat, nämlich von Kai Wegner. Du sitzt im Roten Rathaus, da wo der regierende Bürgermeister sein Büro hat. Jan, diese Woche ist durch die Medien zur Verwaltungsreform gegeistert, dass es da jetzt offenbar schon Papiere gibt und vor allem jede Menge Streit. Vielleicht kannst du mal für die, die es nicht mitbekommen haben, nochmal kurz aufklären. Gibt es diese Verwaltungsreform jetzt irgendwie schon auf Papier? hier und wird darüber diskutiert?
Ja, es gibt sie, aber sie ist bei weitem noch nicht fertig. Es ist eine der größten Aufgaben überhaupt. Da haben sich schon ganz andere dran verhoben. Es gibt ein 21 Seiten starkes Papier, was auch in dieser Woche sowohl im Senat als auch in der vorgelagerten Sitzung der Staatssekretäre behandelt, besprochen wurde. Da gab es die Einschätzung aber von vielen Seiten, dass das Papier so, wie es jetzt ist, eher doch durchgefallen ist. Also es gibt jede Menge Kritikpunkte, vor allen Dingen von der SPD-Seite, aber nicht nur, dass das, was jetzt da so liegt und ausgearbeitet wurde, die Probleme, die man hat, nicht wirklich löst. Zur Erinnerung nochmal, wir haben ja in Berlin eine Verwaltung, die immer wieder als dysfunktional beschrieben wird. Da ist dann das große Ringen, wer hat nun eigentlich was zu machen, Bezirk oder doch das Land. Wir haben Abläufe, die ungeheuer aufwendig sind, sehr kompliziert, wo man nicht zu Potte kommt und immer wieder Streitigkeiten, auch wer ist zuständig, wer hat Recht und so weiter. Und da sozusagen einen großen Wurf zu machen, inklusive der Bezirksfinanzen, die ja auch so strittig sind, das ist das Ansinnen, das ist das Anliegen und da hat Kai Wegner jetzt über seine Digitalisierungsstaatssekretärin ein Papier sozusagen in das Verfahren eingespeist und das sorgt jetzt für, du hast es gesagt, mächtig Diskussionen.
Genau, wer es rascheln hört, ich habe das hier vorliegen, ich habe sogar diverse Papiere hier vorliegen, deswegen hört man es teilweise auch im Mikrofon. Also gestritten wird sich ja unter anderem darüber, dass Frau Clement für die Bezirke so eine Art zwischengeschaltete Stelle irgendwie vorgesehen hat, oder? Lässt sich das irgendwie erklären, was sie da vorhat und vor allem, warum das offenbar in der SPD auch für Ärger sorgt?
Ja, Martina Clement, die Staatssekretärin, die ich angesprochen hatte, die das ja federführend macht, die dafür zuständig ist, die hat so mehrere Dinge in diesem ganzen großen Paket drin, wo die Frage auftaucht, führt das wirklich dazu, dass Zuständigkeiten klar geregelt werden? Führt das dazu, dass wirklich die Senatsverwaltung eine Steuerungsfunktion für die ganze Stadt einnehmen? Führt es wirklich dazu, dass die Bezirke als starke Einheiten selber agieren können? Und da ist dieser Punkt, der für viel Kritik sorgt, der, dass es so eine Art ja, Schutzinstanz für die Bezirke, eine weitere Stelle geben soll, wo man sich fragen kann, brauchen die das eigentlich oder muss man nicht eigentlich Dinge vernünftig regeln?
Und ich glaube, Stellen schaffen klingt jetzt nicht nach Reform und Verschlanken.
Auch so Beschwerdestelle, ja. Und es sind so mehrere Dinge, wo sehr viele, auch gerade SPD-seitig Bedenken haben. Da ist die Rede in diesem Papier, dass es zumindest erwogen wird, ein Klagerecht der Bezirke gegen das Land einzuführen. Es gibt dann Punkte, dass praktisch über den Rat der Bürgermeister dieses Organ, in dem dann die Bezirkschefs sitzen, die Bezirke direkt in die Gesetzgebung eingreifen können, also Gesetze ins Parlament einspeisen könnten, dass die Bezirksbürgermeister Rederecht im Abgeordnetenhaus bekommen. Ich deute es gerade mal so ein bisschen an. Also man kommt hier wirklich in so einen demokratischen Kernbereich der Gewaltenteilung auch rein, wo es dann wirklich sozusagen auch demokratietheoretischen Problemen wird, mal ganz abgesehen von der Frage, ob das dann wirklich Zuständigkeiten vereinfacht, entschlackt und wirklich geradliniger macht.
Okay, das heißt, Frau Clement will die Bezirke sehr stärken in ihrem Vorschlagspapier oder in ihrem Konzept, das sie vorgelegt hat. Kann man das so vereinfacht sagen?
Das ist die eine Überschrift, das kann man auch daraus ableiten, wobei ziemlich klar ist, wenn das so kommen sollte, dann müssten an einigen Stellen auch die Verfassung geändert werden. Das ist dann sozusagen das, was notwendig ist. Das wird ein sehr großer Wurf dann werden. Ja, das ist in der Tat geplant, weil man eben auch diese Auffassung hat, Berlin ist ja nicht nur Berlin, sondern Berlin besteht, wenn man es mal so betrachtet, aus mehreren Großstädten, die Bezirke ja sind. Und deshalb sagt man, da muss auch vor Ort einiges geregelt werden. Das hört sich jetzt so, wenn man das überschriftmäßig sagt, sehr einfach an. Aber konkret wird es dann schon wieder schwierig, weil man dann wirklich auch Aufgaben benennen müsste. Und in dem Moment, ich hatte das eben so ein bisschen angetickt, wo dann zum Beispiel Bezirke ein Klagerecht regelrecht bekommen würden, wo sie selber Gesetze anschieben können, wo der Rat der Bürgermeister mit am Tisch sitzt. Da ist mein Eindruck und der Eindruck vieler auch, die sich das angeguckt haben, da werden Dinge eigentlich eher wieder komplizierter und man wertet die Bezirke vielleicht auch über Gebühr auf. Das sind so die Dinge, die da halt dann im Moment noch für Bauchschmerzen sorgen. Aber da ist in der Tat auch jetzt noch klar, das sagt auch der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner, das ist ein erster Aufschlag jetzt und das wird weiter verhandelt.
Genau. Und über die Art, wie dann darüber kommuniziert wurde, haben wir ja schon gesprochen. Wir haben hier im Podcast auch schon mal, das war so eine der ersten Folgen, mal versucht zu erklären, dass die Bezirke, das sind im Prinzip Unterabteilungen der Berliner Verwaltung. Und die BVV, die Bezirksverordnetenversammlungen, sind keine Bezirksparlamente. Sagt sich so leicht, aber es sind in dem Sinne keine Parlamente, sondern das ist Teil der Berliner Verwaltung. Ist das richtig beschrieben?
Ja, ich nenne es immer ganz gerne so Quasi-Parlamente, weil sie haben natürlich keine Möglichkeit, wirklich einen Haushalt zu machen, in dem Sinne, wie es ein richtiges Parlament kann, das auch über Einnahmen bestimmt. Und ja, die Bezirke als solche sind eben auch keine eigenständigen Kommunen oder Städte, wie man es aus Flächenländern kennt. Das ist so eine Mischkonstruktion und daher rührt auch das, ich nenne es mal Elend. Also einerseits hat man ja gewählte Leute wie die Bezirksbürgermeister, die sind aber ein Stück weit amputiert. Die können ja nicht so agieren wie ein Bürgermeister, der wirklich auf 8 Jahre in einer Stadt, in Brandenburg zum Beispiel, gewählt ist, der wirklich dann Bürgermeister da ist und da ist auch nicht mehr so viel über ihm, das Land natürlich noch. Aber da rühren halt die Probleme her. Man weckt damit natürlich auch gewisserweise Erwartungen, wenn man Bezirke oder Bezirksparlamente in Anführungszeichen wählt und die eigentlich gar nicht wie ein Parlament agieren können. Gleichzeitig sagt man auch, Berlin ist eben so groß, da braucht man eben auch unterhalb des Landes doch eine Ebene, wo auch eigenständig vor Ort entschieden werden kann, möglichst auch demokratisch. Das ist sozusagen die Krux, das ist das Problem und da werkelt man jetzt auch mit dieser Reform herum.
Ja, der Kollege Farun von der Morgenpost, lieber Zeitungskollege, hat einen Kritiker gefunden, der hat gesagt, die will da so eine Art Bundesrat, aber auf Berliner Ebene einziehen. Vielleicht ein bisschen spitz, finde ich, oder? Also ein bisschen sehr,
ja,
spitz formuliert.
Ich weiß gar nicht. Also natürlich kann man sagen, ach, das ist jetzt wieder so ein Leckerbissen für Verfassungsjuristen. Aber dieses Prinzip der Gewaltenteilung ist ja schlicht wie genial. Und da macht es dann, glaube ich, schon Sinn, dass man sagt, wir haben hier ein Landesparlament. Da sitzen Landesparlamentarier, Abgeordnete drin. Da muss sich die Landesregierung, der Senat, verantworten. Und da jetzt noch reinzuwurschteln mit Bezirksbürgermeistern, die irgendwie auf andere Art und Weise in ihre Ämter gekommen sind. Das ist eine Ebenenvermischung einfach. Wir haben ja mit gutem Grund auch im Bund einen Bundestag, einen Bundesrat. Das sind zwei Kammern, die sind beide nötig und das ist Gewaltenteilung. Und diese Gewaltenteilung gibt es horizontal und vertikal. Und ich glaube, es macht wirklich sehr viel Sinn, das Ganze auch da zu belassen. Und an der Stelle jetzt nicht rumzuwerken und ich würde sagen, neue Probleme zu konstruieren, quasi ein Bundesrat, das war ja die Kritik. Ich glaube, da kommt Berlin nicht wirklich weiter, wenn wir noch eine Beratungsschleife drehen. Wir haben ja jetzt schon genug Beratungsschleifen. Ich glaube, man muss im Vorfeld einfach Zuständigkeiten klar regeln, Finanzen regeln und dann kann es auch ein Schlag da vorangehen. Noch ein weiterer Punkt, warum wir so viel über Bezirke reden. Es soll ja, das ist ja das Ziel von Kai Wegner, der ganz, 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 ganz große Wurf werden. Also man will Parlament mit Opposition ins Boot holen, man will Bezirke mit ins Boot holen, Stadtgesellschaft. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum die Bezirke vielleicht im Moment in diesem Papier so eine Position haben. Kai Wegner schielt dabei einfach auf die Grünen, die in fast der Hälfte der Bezirke das Sagen haben, die will er mit im Boot haben, weil er die auch bräuchte für eine etwaige Verfassungsänderung. Und das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen die Konstruktion dieses Papiers. Und da muss man sagen, da gibt es dann doch aber 1, 2, 3 auch verfassungsrechtliche Bedenken, ob das wirklich so tragfähig ist.
Nun ist dieses Papier ja erstmal nur für Senatsinternen gedacht gewesen, kam natürlich trotzdem an die Öffentlichkeit, beziehungsweise ist irgendwie durchgestochen worden. Und dann hat aber Kai Wegner etwas gemacht, was seinen Koalitionspartner auch wieder aufgeregt hat. Denn was genau hat er versucht, um diese Situation ein bisschen zu beruhigen?
Also ich glaube, er selber war das nicht, aber das ist dann praktisch über seine Staatssekretärin Frau Clement gelaufen, dass die den Abgeordneten im Parlament, die damit vorrangig befasst sind, ja, ich sag mal, eine PowerPoint-Kurzversion geschickt hat, also nur 5 Seiten statt 21 Seiten. Und diese Fachpolitiker, die ja damit auch beschäftigt sind, die fühlten sich geringfügig verschaukelt zum Teil. Dass sie halt nicht dieses Originaldokument, in dem es sehr viel konkreter ist, sehr viel ausführlicher natürlich, aus dem man auch sehr viel mehr entnehmen kann, wohin die Reise gehen soll, dass sie das eben nicht bekommen haben und stattdessen so eine Variante quasi für den Katzentisch. Und das hat dann dazu geführt, dass es da einige Irritationen und Verwerfungen gab. Kann man einerseits verstehen, dass die Verwaltung vielleicht auch den Prozess ein bisschen steuern will. Kai Wegner will und braucht diesen Erfolg unbedingt. Und dass man da vielleicht auch ein bisschen taktisch vorgeht. Andererseits war das, glaube ich, sozusagen für diese Dynamik innerhalb der Koalition und für diesen Prozess nicht unbedingt zielführend.
Wirft diese Diskussion um das 21-Seiten-Papier von Frau Clement und die dazugehörige 5-Seiten-PowerPoint-Präsentation diese Verwaltungsreform jetzt überhaupt zurück oder sind wir da einfach mitten in einem Diskussionsprozess und das gehört dann vielleicht mal dazu, dass zwischendurch sehr laut geschrien wird?
Absolut, wir sind da eigentlich eher im Doing. Es ist ein ganz langer Prozess, der dann bis Jahresende auch so eine Etappe nehmen soll, dass da was steht auch mal. Da geht es eben darum, sehr verschiedene Partner, verschiedene Interessen einzubinden. Da spielt auch eine Rolle, dass Kai Wegner, ich habe es schon gesagt, den Erfolg will und braucht. Und natürlich andere, die sich daran versucht haben, auch vielleicht so ein bisschen schielen, wie kann das denn nun sein und auch das Ganze kritisch betrachten. Aber jenseits dessen geht es wirklich um eine sehr, sehr entscheidende Frage. Wir haben das ja erlebt, was passiert, wenn Verwaltung nicht gut funktioniert. Die Pannenwahl ist ein Stichwort. Da ist die Frage, kann das, was hier auf dem Tisch liegt, solchem Verwaltungswirrwarr entgegenwirken? Gibt es dann da diese klaren Zugriffsrechte, das wirklich Verantwortung klar ist? Wer organisiert diese Wahl? Das andere, was wir jetzt gerade immer noch erleben, ist die Frage Görlitzer Park mit diesem Zaun. Kai Wegner will ihn, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nicht. Man trifft sich vor dem Gericht, vom Verwaltungsgericht. Das geht jetzt auch schon in die zweite Runde. es kann eigentlich auch kein Zustand sein, dass Verwaltung gegen Verwaltung klagt bei solchen Geschichten. Und wenn das, was jetzt da beschlossen werden soll, auch in solchen Fragen Lösungen bringt, dann würde ich sagen, ist es doch ein guter Wurf, über den man gerne auch eine Runde länger diskutieren kann.
Dann, Jan, danke ich dir für diese Einschätzung. Wir werden diesen Prozess natürlich weiterhin begleiten und freuen uns schon auf das nächste Papier, internes, externes, vielleicht auch mal mit ein paar Bildern, wer weiß. Auf jeden Fall werden wir darüber reden und irgendeiner wird es auf jeden Fall durchgestochen bekommen. Das hat inzwischen irgendwie auch fast Tradition. Dann, ich danke dir und bis zum nächsten Mal zu einem anderen Thema oder zum nächsten Papier der Verwaltungsreform.
Sehr gern, bis bald.
Bis dann, ciao. Wir können natürlich in diesen Wochen keinen landespolitischen Spreepolitik-Podcast machen, ohne einen Blick auf den Brandenburger Wahlkampf, denn die Wahl, sie steht vor der Tür. Wir haben diese Woche auch neue Umfragezahlen bekommen im Brandenburg-Trend und demnach wird es an der Spitze richtig eng. Die SPD holt in der Umfrage nochmal auf, hat 3 Prozentpunkte dazu gewonnen, liegt jetzt bei 26%. Die AfD verharrt bei 27%. Das BSW hat leicht verloren bei 13%. Und vor allem Grüne und Linke müssen sich wirklich Sorgen machen, denn beide haben es auch diesmal wieder nicht über die 5%-Hürde geschafft. Da wackelt also der Wiedereinzug in den Landtag. Wir wollen aber diese Woche auf ein ganz spezielles Thema schauen, nämlich die externen Gäste im Brandenburger Wahlkampf. Und dazu begrüße ich erstmal keine externen Gäste, sondern interne Kolleginnen und Kollegen, nämlich Birgit Radatz und Michael Schon aus der landespolitischen Redaktion in Brandenburg. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo Sebastian.
Grüß dich.
Wir wollen mal schauen, wie sich die Politprominenz, die sich die einzelnen Parteien einladen, um im Wahlkampf unterstützt zu werden, wie die sich schlagen, mit welchen Botschaften sie in den Wahlkampf eingreifen und vor allem, wo vielleicht auch die Politprominenz nicht ganz so willkommen ist, gerade wenn sie von der Bundesebene kommt. Und dazu schauen wir speziell verstärkt auf das BSW mit Frau Wagenknecht, weil sie als Person für diese Partei steht und natürlich auf die AfD, die von der Bundespartei natürlich auch Unterstützung bekommt. Da schauen wir zuerst drauf, Birgit, Alice Weidel war in Brandenburg bei Auftritten mit dabei. Du warst am Donnerstagabend bei einer dieser Veranstaltungen. Erstmal, wie war die Stimmung da? Ist man siegesgewiss?
Ja, also ich würde sogar sagen, man ist angesichts der Umfragewerte, die du ja auch genannt hast, fast schon ja, siegesbesoffen, würde ich sagen. Also bei dem, ich habe das gehört, hatte das Gefühl, bei der AfD war die Wahl schon gelaufen. Man hofft auf jeden Fall, dass man stärkste Kraft wird, einfach weil man sich davon verspricht, dass eben der Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD zurücktritt zum Beispiel und gar nicht mehr zur Verfügung steht. Also dass im Prinzip so ein ganzes System dann auf einmal gar nicht mehr existiert. Und Alice Weidel, genauso wie der Spitzenkandidat der Brandenburger AfD, Hans-Christoph Berndt, die haben beide sehr scharfe Töne angeschlagen, fand ich. Also auch Alice Weidel war in ihrer ersten Hälfte der Rede in Werder an der Havel, hat das ganze Jahr stattgefunden, sehr herrschaftlich auf der Bismarckhöhe, im herrschaftlichen Haus mit Kronleuchtern. Also auch da merkte man schon, die Stimmung war so richtig auf dem Berg, auf dem Olymp so gesehen.
Ganz oben.
Ganz oben, ja, genau. So sieht sich die Brandenburger AfD auch gerade. Und da hat sie eben ja, eine rund halbstündige Rede gehalten und jedes Thema einmal angerissen, womit man sich eben beschäftigen könnte in diesem Land. Und dann das gleichzeitig mit etwas anderem vermischt. Also ich habe ein Beispiel mitgebracht, da spricht sie erst von Terrorakten von Islamisten, dann von der deutschen arbeitenden Bevölkerung und schiebt schließlich dann alles auf die Ukrainer, die zu viel Geld bekommen aus ihrer Sicht.
Wir lehnen importierte Gewalt ab. Wir wollen diese importierten Glaubenskriege auf unserem Boden nicht haben. Wir wollen dieses Chaos endlich beenden. Das sind wir unserem Land schuldig, unseren Kindern, den Nachkommen und auch jetzt der arbeitenden Bevölkerung. Wie sieht es denn da aus? Wofür bezahlt ihr eigentlich eure Steuern? Deutschland hat die höchsten Steuersätze weltweit. Wofür geht ihr arbeiten? Dass die Ukrainer im Bürgergeld mehr Geld bekommen teilweise als ihr Netto? Das ist doch ungerecht, das kann doch gar nicht so sein. Wenn die AfD in der Regierung sitzt, dann gibt es kein Geld mehr. Dann gibt es nur noch, wie es mein lieber Co-Sprecher gesagt hat, Brot, Bett und Seife. Mehr gibt's nicht. Nicht.
Ja, und sowas kommt natürlich total gut an, weil da wird viel verdreht, bewusst dann weggelassen oder ausgeschmückt. Und Ziel ist es immer, so ein Untergangsszenario zu entwickeln. Also Deutschland steht ganz schlecht da und nur die AfD kann sie da rausholen. Und was ich besonders interessant fand in Werder an der Havel war eben, dass es ein Familienfest war oder sein sollte und sie sich dann besonders an die Jugend gewandt hat und auch betont hat, sie sei ja selbst zweifache Mutter.
Wir sind übrigens bei Tatsachenbehauptungen, die Frau Weidel da aufgestellt hat, durchaus natürlich vorsichtig. Wir checken das auch nochmal nach. Also zur Erinnerung, Deutschland hat nicht weltweit den höchsten Steuersatz Und man kann, glaube ich, egal wer regiert, Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern nicht einfach nur Brot, Bett und Seife zur Verfügung stellen. Ich glaube, da hat das Verfassungsgericht dann doch noch ein Wörtchen mitzureden und hat da, glaube ich, auch ein bisschen anders entschieden. Insofern gilt es da auch genau aufzupassen. Michael, wir haben noch eine zweite prominente Dame, die im Brandenburger Wahlkampf jetzt eine Rolle spielt, nämlich Sarah Wagenknecht für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Auch sie war schon im Land unterwegs und hat hier für ihre Partei geworben. Mit welchen Tönen, genauso scharf wie Frau Weidel?
Naja, also sie war am Mittwoch in Brandenburg an der Havel und ich finde, sie ist natürlich, wenn sie das Bündnis Sarah Wagenknecht heißt ja nicht ohne Grund so, sie ist natürlich jetzt nicht die prominente Unterstützung von außen, sondern sie ist natürlich für ihr Bündnis und für ihren Namen und ihre Politik da unterwegs. Die Töne, man kennt sie ja, ne? Also sie kann durchaus auch schneidig und schnittig formulieren. Das hat sie auch getan, mit Blick vor allen Dingen auf die Frage Krieg und Frieden in der Ukraine. Interessant war, dass sie das Thema Migration bei ihrem Auftritt in Brandenburg und an der Havel eigentlich fast ausgeklammert hat. Also man hat schon gemerkt, sie hat sich da sehr stark jetzt auf den Markenkern von ihrem Bündnis, auf den Markenkern des BSW konzentriert. Und das ist eben, naja, die Frage von Krieg und Frieden, wo sie ja den Eindruck vermittelt, dass die in der Landtagswahl entschieden werden kann. Und man merkt das auch, die Leute, die da kamen auf den neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel, die kamen wegen Sarah Wagenknecht, die wollten sie sehen, die wollten nicht den Spitzenkandidaten des Brandenburger Landesverbandes, Robert Grumbach, sehen. Die waren wegen Sarah da, wie sie sagen, wenn man sie fragt. Und das Thema war Krieg und Frieden.
Ein Thema, das natürlich in Brandenburg nicht gelöst werden kann, zumindest nicht für die Ukraine. Interessant ist ja, dass Herr Grumbach bei uns im RBB-Interview angedeutet hat, er kenne da Leute in Brandenburg, die kennen sich auch mit Russland aus und die könnten gegebenenfalls sogar bei den diplomatischen Bemühungen um einen Frieden eine Rolle spielen. Das war eine interessante Aussage, weil ich glaube, das geht nicht, dass Brandenburg Außenpolitik macht, oder?
Das wird sehr schwierig, die Außenpolitik, das ist Sache des Bundes. Mein Eindruck ist, da ist, man spürt einfach, dass es ein großes Wunschdenken und ein großes Bedürfnis gibt bei Leuten, die jetzt kommen zu Auftritten von Frau Wagenknecht und die sich vorstellen können, das BSW zu wählen. Und das ist vielleicht die Frage, wie da was im Detail passieren kann und wer da welche Wassersuppe hat, wer mit wem verhandeln kann und wer vielleicht auch überhaupt in der Lage wäre, einen diplomatischen Draht herzustellen. Das spielt für viele Menschen erstmal eine untergeordnete Rolle. Es geht einfach darum, einen Wunsch zum Ausdruck zu bringen und eine Erwartung zum Ausdruck zu bringen, dass einfach Frieden herrschen möge. Naja, das sind ja diese prophetischen Auftritte. Es hat ja schon auch was, wenn Sarah Wagenknecht auf der Bühne steht, das Kreuz durchgedrückt, die Arme ausgebreitet und dort eben prophezeit, dass man eben aus Deutschland nur etwas mehr Diplomatie betreiben müsste und dann lassen sich die Dinge in der Ukraine schon zum Guten wenden. Und die Frage, ob nun Leute aus Brandenburg wirklich in der Lage wären, einen Putin zu erreichen, so tief kann man da gar nicht bohren an der Stelle, glaube ich.
Wir gucken natürlich auf das BSW und die AfD verstärkt, weil das BSW zum Zünglein an der Waage werden könnte für die nächste Regierungsbildung und die AfD natürlich beste Chancen hat, stärkste Kraft zu werden bei dieser Wahl. Daher dieser Fokus, um das mal klar zu rücken. Hat denn Frau Wagenknecht über Brandenburger Themen gesprochen? Sie war in Brandenburg an der Havel. Also es gibt ja durchaus auch Sachen, die Brandenburgerinnen und Brandenburger an dieser Landtagswahl interessieren könnte, die im Landtag beschlossen werden könnten.
Ja, ja, doch schon. Also das war auch ein großer Teil ihrer Rede. Aber also natürlich in Allgemeinplätzen, ne? Also da geht es um Bildungspolitik, die besser werden muss, dass es eben nicht sein kann, dass Brandenburg da einen Platz mit Schlusslicht belegt, weil eben die Schüler nicht dümmer sind als in anderen Bundesländern und natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer nicht schlechter sind als in anderen Bundesländern. Es geht um die Gesundheitspolitik. Also klar, diese landespolitischen Klassiker, das weiß sie auch, die spricht sie mit an. Dafür erntet sie dann auch milden Applaus, aber das Publikum kommt dann in Wallung, wenn es um das Thema Frieden in der Ukraine geht.
Das war dezidiert auch ein Hauptpunkt ihrer Rede in Brandenburg an der Havel.
Genau, das war der Höhepunkt, würde ich sagen, der Rede in Brandenburg an der Havel. Teil dieser Rede kann man vielleicht mal ganz kurz reinhören.
Am Ende, jenseits aller Moral, steht doch die entscheidende Frage: Wie beenden wir diesen Krieg? Und mir kann keiner erklären, dass man jemals einen Krieg mit Waffen beendet hat und dass der Ukraine-Krieg mit noch mehr Waffen zu Ende geht.
So, und jetzt ist die Frage, stimmt das, dass noch nie ein Krieg mit Waffen beendet worden ist? Ich glaube, die kann man ganz klar mit Nein beantworten. Also man kann sich zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg erinnern, der ist eindeutig mit militärischer Überlegenheit beendet worden. Das ist eine Frage, die weder von Frau Weidel noch von Frau Wagenknecht mitgestellt wird. Die Frage ist ja, wenn man jetzt in Verhandlungen gehen würde mit Putin, mit Russland, welche Druckmittel hat man denn da in der Hand? Also zum einen eben, um ihn zu bewegen, erstmal an einen Verhandlungstisch zu kommen und dann eben auch ihn dazu zu bewegen, dass der Frieden so ausfällt, dass die Ukraine damit leben kann. Diese Frage wird natürlich ausgeklammert und ja, das zeigt natürlich, wie wenig stichhaltig diese Versprechungen sind. Man könne einfach mit mehr Diplomatie da eine schnelle Lösung finden.
Und natürlich ist der Landtag von Brandenburg da auch nicht, wahrscheinlich nicht Teil der diplomatischen Lösung. Aber auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Birgit, bei Alice Weidel drängt sich dann hingegen der Eindruck auf, dass sie vor allem als Scharfmacherin nochmal im Brandenburger Wahlkampf auftritt. Auch gerade nicht nur wegen Aussagen wie Asylbewerber kriegen hier nur Brot, Seife und ein Bett.
Ja, genau. Also ich würde auch unterstreichen, dass tatsächlich das vielleicht das Bündnis Sarah Wagenknecht mit der AfD gerade verbindet. Also diese Friedensfrage, auch da sind Hans-Christoph Berndt und Alice Weidel dann oft drauf eingegangen, noch dezidierter vielleicht, als das Frau Wagenknecht oft tut und haben eben gesagt, also Putin, mit ihm müsse man reden und also es muss immer irgendwas passieren bei der AfD. Man muss. Und das haben sie eben auch schon für sich entdeckt und da gab es auch tosenden Applaus. Also man ist für Frieden, gleichzeitig macht man Menschen scharf auf der Bühne. Also das ist schon fast ein bisschen absurd und skurril, wie das so funktioniert. Ich glaube, von der Ausrichtung auf das Wählerklientel haben sich beide sehr viele Gedanken gemacht. Wen möchten sie mit welcher Rhetorik erreichen? Von Mäßigung kann man da nicht mehr sprechen. Und zur Krönung kommt ja jetzt auch noch Rechtsextremist Björn Höcke, enger Vertrauter von Berndt, nach Cottbus zum Wahlkampfabschluss. Also das kann man auch noch steigern, offenbar, wenn Alice Weidel jetzt doch vielleicht auch bei dem einen oder anderen nicht so gut ankam.
Und ein Thema, das die beiden natürlich verbindet, ist ihre Ablehnung der Ampelkoalition im Bund. Ich habe mal Töne, die ihr mir rausgesucht habt, die spielen wir jetzt gleich mal rein. Da hören wir erst Frau Weidel und dann Frau Wagenknecht eben zur Ampel. Ich denke, da passt zumindest, was die Warnung angeht, kein Blatt zwischen die beiden. Wir hören mal kurz rein.
Die AfD in Brandenburg wird es möglich machen, dass wir von der unseligen Ampelregierung endlich erlöst werden.
Ein Signal an diese unsägliche Ampel geben, und zwar in Brandenburg jetzt. Liebe Leute in der Ampel, diese Regierung hat fertig, die muss nicht noch ein Jahr weitermachen.
Also die klare Botschaft von beiden, Frau Wagenknecht und Frau Weidel, in Brandenburg entscheidet sich das Schicksal der Ampelkoalition, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Kann man so sagen, da haben sie jetzt nicht das Copyright drauf. Das sagt auch Friedrich Merz, wenn er auf dem CDU-Wahlkampfauftritt hier ist, sagt er auch, die Wahl in Brandenburg, das ist jetzt eben der Punkt oder das ist der Schalter, mit dem man die Ampel ausschalten kann. Also dieses Schielen jetzt nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen darauf, dass aus Brandenburg jetzt das finale Signal an die Ampel in Berlin kommt, ja, die tragen natürlich alle Oppositionsparteien, also im Bund, vor sich her.
Michael, du hast angesprochen die CDU und Herrn Merz. Wir wollen nicht vergessen, dass auch Friedrich Merz, der CDU-Chef, natürlich in Brandenburg für Jan Redmann, den dortigen Spitzenkandidaten der CDU, Werbung macht. Er ist auch unterwegs. Und interessanterweise ist aber die CDU offenbar, was die Haltung gegenüber zum Beispiel der SPD angeht, durchaus gespalten. Denn Herr Kretschmer in Sachsen hat jetzt sich explizit für Herrn Woidke ausgesprochen in Brandenburg. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist schon kurios. Also auch Herr Kretschmer war mit Jan Redmann, mit dem CDU-Spitzenkandidaten, im Wahlkampf unterwegs hier. Und jetzt kommt eben das FAZ-Interview, das auch ein Angebot offenbar war von Dietmar Woidke und von Michael Kretschmer an die Zeitung. Hallo, können wir nicht mal ein Doppelinterview machen, so jetzt kurz vorm Wahlkampf? Und das ist natürlich wirklich ein bemerkenswertes Signal, dass der CDU-Ministerpräsident des Nachbarlandes sich für den SPD-Ministerpräsidenten hier in Brandenburg ausspricht und sagt, naja, es wäre schon gut, wenn die SPD vor der AfD landen würde und wenn es eben weiterhin auch in unserer Zusammenarbeit stabile Verhältnisse geben würde. Er sagt dann auch so in so einem Nebensatz, und schön wäre auch, wenn die CDU von Jan Redmann damit in der Regierung wäre. Aber natürlich, das ist schon, das kann man sagen, das ist schon nochmal ein Coup, der da Ministerpräsident Woidke gelungen ist, jetzt im Wahlkampf einen ja, CDU-Ministerpräsidenten sozusagen mit in seinen Wahlkampf zu ziehen.
Ja, ist das mit Herrn Redmann nicht abgesprochen gewesen? Also der wird sich natürlich jetzt ärgern, dass aus seiner eigenen Partei da Unterstützung für Herrn Woidke kommt.
Ja, der muss sich wirklich Gedanken machen, was da jetzt alles bröckelt. Ne? Also das Signal ist natürlich fatal. Im Prinzip kann man sagen, dass auch Teile der CDU das Ziel aufgegeben haben, hier noch irgendwie stärkste Kraft zu werden, nochmal irgendwas reißen zu können. Und es läuft natürlich auch eindeutig der Strategie von Dietmar Woidke, eben alles auf seine Person zu ziehen und zu sagen, wenn ihr irgendwas gegen die AfD tun wollt, dann wählt mich, dann vergesst die anderen. Und man sieht das ja auch in den Umfrageergebnissen. Wenn Dietmar Woidke irgendwo Stimmen bekommen kann, dann ist es eben bei den anderen Parteien aus dem etablierten Lager. Dann knabbert er eben bei Grünen und Linken und eben auch bei der CDU. Und das kann für Jan Redmann wirklich dramatisch werden.
Und ist es nicht auch eine doch auch irgendwie Ohrfeige für den Kanzler Olaf Scholz, der ja mit Dietmar Woidke nicht zusammen auftritt, weil Dietmar Woidke das bewusst nicht wollte?
Ich wollte gerade fragen, ja.
Genau. Ja, das ist die zweite Dimension, genau. Das beobachten wir ja schon länger, das Phänomen. Ich meine, also würde ich sagen, sehr konsequent von Dietmar Woidke, der hat ihn schon ausgeladen. Also er sagt das diplomatischer, er sagt, andere Parteien mögen es nötig haben, dass da auch aus der Bundespolitik mal einer vorbeischaut. Das brauchen wir gar nicht. Aber das ist natürlich, das ist eine Ausladung, na klar. Also das ist einfach die Ansage, lieber Olaf, du und deine Ampel, bitte lasst uns hier im Wahlkampf in Ruhe, funkt uns nicht dazwischen.
Keine gute Werbung offenbar. Was ja auch bei den anderen, gut, bei Zion Braun war Christian Lindner FDP, dann schon doch, ne? Mal da und das wurde auch gefeiert. Aber offenbar scheint wirklich sich das so auf Scholz zu konzentrieren, der natürlich für alles dann steht, was die Ampel gerade vermeintlich falsch macht im Sinne der Wählerschaft, glaube ich.
Dann danke ich euch beiden für diese Einschätzungen. Wir werden natürlich dann nächste Woche auch hier in der Spreepolitik nochmal auf die Landtagswahl gucken. Das ist dann tatsächlich die letzte Ausgabe vor dem Wahltag. Und bis dahin wird sich wahrscheinlich noch einiges tun. Wer steht denn jetzt noch an, so im Endspurt als Gast von außen? Herr Merz, glaube ich, ne?
Kommt. Touren noch ein bisschen rum. Frau Wagenknecht ist noch dabei. Gregor Gysi bei der Linken, über den haben wir gar nicht gesprochen. Sie sagen, der ist auch noch mal unterwegs.
Schönes Plakat auch mit den beiden, mit Sebastian Walter und Gregor Gysi. Zwei Gründe für die Linke, glaube ich, steht drauf. Also ja.
Ja, das klingt jetzt erstmal wenig überzeugend. Also.
Genau. Ja, und Höcke halt, ne? Höcke, und dann am Donnerstag, am 19. kommt er.
Da werden wir natürlich drüber berichten. Für alle übrigens, die sich noch weiter über die Spitzenkandidaten und über die Inhalte der Parteien informieren wollen, ich lege Ihnen ans Herz rbb24.de. Wir haben einen ganzen Bereich der Webseite nur für diese Landtagswahl für Sie mit ganz vielen Inhalten gefüllt, unter anderem auch die langen Interviews mit allen Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen. Hören Sie da rein, es lohnt sich wirklich. Und natürlich werden wir dann noch hier in der Spreepolitik weiter informieren. Ich danke euch beiden, wünsche euch einen guten Wahlkampf-Endspurt. Und wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Danke dir.
Danke. Tschüss.
Und das war's mit der Spreepolitik diese Woche. Wie immer zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp. Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage ist der Podcast aller Inforadios in der ARD. Und der geht wirklich überall hin, im ganzen Land, um Menschen und ihre Geschichten zu finden und sie zu erzählen. Und zwar die guten genauso wie die schlechten, die schönen genauso wie die traurigen. Von A wie Aachen bis Z wie Zwickau. Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage jeden Mittwoch mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Fragen, Wünsche, Kritik gerne an spreepolitik@rbb-online schicken. So wie es Svenja gemacht hat, die uns ermahnt hat, Aussagen von Populisten, gerade auch von ganz rechts, immer gut einzuordnen und auch zu hinterfragen. Ich hoffe, Svenja, dass uns das in dieser Ausgabe gelungen ist. Wir versprechen uns, immer zu bemühen, denn der Hinweis ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Woche verabschiedet sich Sebastian Schöbel.